Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Wie möchtest du nicht sein, wenn du 80 bist? Jeder von euch hat vermutlich einen anderen Gedanken oder eine andere Antwort auf diese Frage. Für mich ist es, dass ich nicht bitter sein möchte und nicht mit viel Bereuen auf mein Leben zurückschauen will. Mit Bereuen über Dinge, die ich gemacht habe und die vielleicht falsch oder eine blöde Richtung geführt haben, aber auch über Dinge, die ich nicht gemacht habe und die ich vielleicht froh wäre, gemacht zu haben. Ich hatte einige Momente in meinen letzten Jahren, in denen ich gemerkt habe, dass ich so, wie ich mich gerade fühle oder was ich gerade mit mir rumschleppe, dass ich so nicht alt werden will oder dass ich das nicht für immer mit mir rumschleppen will. Ich heiße Joela Zurübach, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin gemeinsam mit 4 Brüdern in NRW größtenteils aufgewachsen und zurzeit Bibelschülerin am Bodenseehof. Familie ist etwas sehr Besonderes für mich. Ich bin sehr dankbar für viele richtig geniale Erinnerungen an meine Kindheit, an meine große Familie. Und in meiner Familie habe ich so lange, wie ich mich zurückerinnern kann, viele Geschichten aus der Bibel gehört, beigebracht bekommen, wer Jesus ist und auch vorgelebt bekommen, wie eine Beziehung mit Jesus aussehen kann. Mein Vater war Pastor, das heißt, ich habe viel Zeit in Gemeinden und bei christlichen Veranstaltungen verbracht und das auch immer echt genossen. Dadurch habe ich immer viel über Gott gehört. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht geglaubt habe, dass es Gott gibt oder mir auch nicht vorstellen konnte, dass Gott nicht existiert. Wie kann das sein, wenn diese wunderschöne Welt existiert, wenn wir unglaublichen Menschen, dass unser ganzer Körper funktioniert? Ich habe nie an seiner Existenz gezweifelt und auch Jesus, seine Existenz, da waren so viele gute Belege für, dass ich mir das nie vorstellen konnte, dass es ihn nicht gibt. Aber ich hatte viele Höhen und Tiefen in meinem Prozess und ich würde mein Christsein, ich habe keinen einen Moment, wo sich alles 180 Grad gewendet hat, aber es war ein Prozess mit vielen Auf und Abs. Auch wenn ich an Gott und Jesus mein ganzes Leben eigentlich geglaubt habe, gab es viele Momente, wo ich nicht in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt habe und nicht ernst genommen hat, was er zu uns sagt. Und ich kann meine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen und heute möchte ich aus einer Perspektive meine Beziehung, meinen Prozess mit Jesus beschreiben und zwar mit der Überschrift Vergebung. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Satz, Familie ist der Ort, wo wir am meisten Segen, aber auch oft am meisten Verletzungen erleben. Ich denke, wahrscheinlich ist das so, weil wir einfach sehr nah miteinander leben, viel intensive und persönliche Zeit miteinander erleben. Und ja, ich habe schon erzählt, dass ich meine Familie sehr lieb habe, dass ich viel gute Erinnerungen habe. Aber neben dieser Dankbarkeit für meine Geschwister, für meine Eltern, habe ich in meiner Familie und auch in meinem Umfeld in den letzten Jahren viel erlebt oder es ist viel passiert, wo ich echt Schmerzen erlebt habe oder auch Bitterkeit mit mir mitgetragen habe und nicht vergeben konnte. Wir haben gerade das Lied gesungen, Die Liebe des Retters. Und ich habe dieses Lied sehr bewusst ausgewählt, weil es für mich in den letzten 5 Jahren sehr viel mit Schmerz verbunden war. Ich konnte dieses Lied, wenn es bei uns in der Gemeinde gespielt wurde, nicht singen, überhaupt nicht und eigentlich auch nicht hören und erst recht nicht fröhlich singen und ehrlich, weil ich habe das Lied kennengelernt durch eine Person, die mir sehr nahe stand und die ich sehr wertgeschätzt habe. Und ich habe das Lied ja viel mit der Person zusammengesungen und diese Person hat mich sehr verletzt und es hat so viel Schmerz in mir und auch Wut hervorgerufen, dass jedes Mal, wenn ich das Lied gehört habe, ich dachte, oh, wie kann das, ich will das ehrlich singen, ich glaube, dass Jesus die Liebe dieses Retters, es ist die Liebe, die alle Grenzen überspringt und durch ihn ist Vergebung möglich, aber ich kann es gerade nicht ehrlich singen. Deswegen, ja, ich war sehr bitter, ich konnte nicht verstehen, wie kann es sein, dass Menschen, erst recht Christen, einander so verletzen und wie so viel Schmerz passieren kann. Und wie Menschen, die vielleicht sogar vorne auf der Kanzel stehen, vorne auf der Bühne und tolle Worte finden und predigen und echt auch ermutigen, wie sie gleichzeitig, nicht alle, aber Personen, die ich erlebt habe, mir persönlich viel Schmerz zugefügt haben oder es ja, in Familie oder im Alltag das nicht das war, was sie gelebt haben. Vergebung, ja, wurde in den letzten 5 Jahren für mich zu einem Thema, das mich nicht mehr losgelassen hat. Weil, ja, ich diese Beziehung hatte mit Menschen, wo ich vergeben wollte, wo ich wusste, dass wenn ich nicht vergebe und diese Wut mit mir rumtrage oder diesen Schmerz, dass es mehr mich kaputt machen wird und mehr mich und mein Leben beeinflussen und einfach dunkel machen wird, als sogar die Person, die mich verletzt hat. Keiner erlebt den Schmerz ja so sehr wie die verletzte Person. Und neben diesen Vergebungsprozessen, die mir so schwer fielen, wo ich anderen vergeben wollte, gab es gleichzeitig Momente, wo ich gemerkt habe, oh, ich will auch mir vergeben. Also es gibt Dinge, Lebensweisen oder Verhaltensmuster, in die ich immer wieder zurückgekehrt bin oder zurückkehre, obwohl ich wusste, dass sie mir nicht gut tun oder dass sie eigentlich ein Teufelskreis bergab sind. Und auch, dass sie Gottes guten Wunsch für mein Leben nicht entsprechen. Also, ja, wir beschreiben es als Sünde, dass es eine Zielverfehlung ist. Dass es, ja, und es hat mich frustriert, dass ich aus meinem eigenen Kreisen auch nicht rauskomme. Und ja, ich habe wieder und wieder versucht, da rauszubrechen und aus meiner eigenen Kraft loszugehen und zu sagen, ey, ich will dir vergeben, ich will auch mit diesen Sachen aufhören, weil ich weiß, es macht mein Leben nicht gut, gute neue Routinen finden und so. Aber ich konnte es nicht alleine. Und ja, ich habe mein ganzes Leben davon gehört, dass Jesus alles am Kreuz getan hat. Dass er mir und uns ein neues Leben schenken will. Und dass, wenn ich ehrlich zu Gott komme, dass er mir vergeben will. Und mein Kopf wusste diese Worte auswendig. Jede Kinderstunde kann man diese Antwort gut geben. Und doch waren es zum Teil eher Floskeln für mich. Eigentlich war ich überzeugt und ich wollte das glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Gott gibt, aber das gilt auch für alle anderen Menschen. Ich weiß, es gibt keine Ausnahme. Gott liebt jeden und er will auch jedem vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Aber gilt das wirklich auch für mich? Seit September letzten Jahres bin ich auf der Bibelschule am Bodenseehof und davor habe ich gar nicht so bewusst realisiert, wie viel Kopfwissen ich eigentlich habe, das nicht in mein Herz gerutscht ist. Das sind also Sachen, die Glaubenssätze oder Sachen, die ich vielleicht von meinen Eltern übernommen habe, aber nicht wirklich, wirklich erlebt habe oder selber von meinem Herzen geglaubt habe. Zum Beispiel Gottes Liebe. Wie krass ist das denn bitte? Diese alles hingebende, aufopfernde, bedingungslose Liebe des Schöpfers des Universums. Und Vergebung. Ich muss mich nicht mit meinen Sünden verstecken, vor mir selber, vor Gott, vor anderen. Gott ist noch so viel besser, als ich denke oder mir jemals vorstellen kann. Er vergibt mir und möchte auch, ja, mir helfen, aus meinen selbstgebuddelten Löchern rauszukommen. Und wenn das für mich gilt, diese Liebe und diese Vergebung, ja, gilt das auch für jeden anderen Menschen. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und ja, meine letzten Jahre waren sehr viele Prozesse, durch die ich durchgegangen bin. Dieses Wollen von Vergeben, dieses immer wieder Versuchen, aber dann doch vielleicht in neuen Diskussionen wieder daran erinnert zu werden, du hast aber das gemacht. Und immer wieder, ja, dahin zurückzufallen und zu sagen, boah, ich kann es aber nicht loslassen. Und ich glaube auch nicht, dass Vergebung das ist, dass wir einfach ja, es verdrängen und sagen, ey, war die Vergangenheit, ich gehe einfach weiter. Und auch nicht, dass wir sagen, dass der Schmerz vielleicht, der passiert ist, dass ich den einfach vergesse oder dass er okay sogar war. Aber dass, wenn ich auf Jesus schaue, der am Kreuz gehangen hat, der für meine Sünden alles gegeben hat, sein eigenes Leben, der Sohn Gottes, dass, wenn ich unter diesem Kreuz stehe, dass ich eigentlich nicht anders kann, als auch zu sagen, hey, Jesus, hier sind meine Sünden und ich kann es nicht alleine, aber ich möchte auch ja, mit Liebe auf die anderen schauen, weil ich deine Liebe sehe, die du mir schenkst. Und ich bin frei dadurch. Ich muss für mein eigenes Recht, für meine eigenen Dinge nicht kämpfen, sondern ja, ich gebe es Jesus hin. Und in Römer 3, Vers 23 bis 24 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Weil ich weiß, dass mir vergeben ist, kann ich auch anderen vergeben. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Er ist so voll unbeschreiblicher Liebe. Und er hat mir eine neue Identität gegeben. Und ich bin frei und habe ein neues Leben gestartet. Und deswegen, ja, kann ich auch Liebe weitergeben. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch das, was er mir geschenkt hat. Ja, das war ein Teil meiner Geschichte.
Auch guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Andy, wie Nat schon gesagt hat. Und wie ihr gleich hören werdet, und wie ihr vielleicht bei dem Namen McDonald vielleicht ahnen könnt, ich bin kein Deutscher. Ich komme nicht aus Deutschland. Ich bin in Spanien geboren und aufgewachsen. Ich habe da 12 Jahre von meinen ersten 14 Jahre Lebensjahre gelebt. Und dann bin ich hier mit 21 nach Deutschland für 6 Monate und das war vor 21 Jahren. Und den Rest, wie man sagt, ist so Geschichte. Auf meinem Pass steht, dass ich Amerikaner bin und witzigerweise, ich habe nur 9 Jahre in USA gelebt in meinem Jahr. Und jetzt könnt ihr ein bisschen rechnen, wie alt ich bin. Über 40 auf jeden Fall. Und wenn meine Biografie und wenn ich zurückschaue an die letzten 40 plus Jahre, dann verstehe ich, was es heißt, Ausländer zu sein. Ja? Und ich weiß, ich bin nicht allein im Raum. Es gibt ein paar, nicht nur die Bibelschule, aber auch von der Gemeinde, die einfach in eine fremde Kultur leben, eine Fremdsprache lernen müssen und was es bedeutet, eben, wie gesagt, Ausländer zu sein. Meine Frau kommt auch aus den USA. Und wir fühlen uns hier wohl in Deutschland. Wir mögen es, wir haben unser Zuhause hier, unsere Kinder gehen auf Schule, Kindergarten und so weiter. Aber wir wissen, wir werden nie 100% wirklich zu Hause. Natürlich die Name McDonald, wenn man das gleich hört, weiß man, okay, der kommt nicht von hier. Wenn ich meinen Mund aufmache, dann weiß die meisten, okay, der schwätzt kein Schwäbisch jetzt und ich kann nicht politisch wählen zum Beispiel, was manchmal eine Erleichterung ist, da muss ich keine Entscheidung treffen. Aber natürlich lebe ich mit dem Folgen, beide positiv und negativ. Meine Kinder, die besitzen alle deutsche Pässe, interessanterweise, aber natürlich sind die auch geprägt von uns, von unserer ja, Familienleben zu Hause. Das heißt, die Sprache, die wir sprechen zu Hause oder sogar das Essen, das wir auf den Tisch bringen oder die amerikanischen Feiertage wie Thanksgiving und solche Sachen, die wir feiern. Und man könnte sagen, wir McDonald's, wir sind in Deutschland, aber wir kommen nicht von Deutschland. Und ich kann es dann gut verstehen, wenn ich die Bibel aufschlage und lese immer wieder, wie die Bibel uns Menschen, die Jesus Christus folgen wollen, wie uns beschreiben. Zum Beispiel im Alten Testament gab es diesen Volk Israel und die waren in Exil für viele, viele Jahre. Die waren in die Wüste für viele, viele Jahre. Und das war nicht nur wegen einer politischen Sache, sondern es beschrieb eigentlich ein Bild, das immer benutzt wird, unsere Beziehung zu Gott als sein Volk. Paulus im Neuen Testament schreibt, wir sind Bürger des Himmels. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Petrus, der den ersten Petrusbrief geschrieben hat, er sagt sogar in der ersten Satz, wir sind auserwählte Ausländer. Ja, vielleicht nicht kommt wortwörtlich Ausländer bei uns, aber das Wort, die meisten deutschen Übersetzungen steht Fremdlingen. Ja, wir sind Fremden in diese Welt. Ja? Wie Jesus gesagt hat, wir sind in die Welt, aber nicht von der Welt. Und den Brief 1. Petrus, wenn ihr Bibel dabei habt, ihr könnt jetzt gerne aufschlagen. Ich werde ein paar Verse auf den Wand hier jetzt schmeißen. Den Brief versucht zu beantworten, wie leben wir als solche Fremdlinge in die Welt, aber nicht von der Welt? Und der erste Merkmal, das er erwähnt in einem Brief, kommen 4 oder 5 Mal verschiedene Merkmale. Das erste ist, dass wir Menschen der Hoffnung sind. Wenn ihr Bibel dabei habt, wie gesagt, ihr könnt gerne 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 aufschlagen und wir lesen es zusammen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in den letzten Zeit. Wie gesagt, 1. Petrusbrief versucht die Antwort zu geben, ja, wie sollen wir als Fremdlingen in dieser Welt leben? Und die erste Antwort ist, als Menschen der Hoffnung. Und es ist interessant, Petrus beginnt gleich zu sagen, hey, ihr habt Hoffnung. Es ist eine Tatsache. Denn es gibt eine sichere, eine feste Grundlage. Die Grundlage unserer Hoffnung ist die Barmherzigkeit Gottes. Ja? Wir haben Hoffnung, weil Gott barmherzig ist. Und Barmherzigkeit ist ein Wort, genau wie Gnade, ist etwas, das wir nicht verdienen müssen. Ja? Das wäre dann ein Widerspruch, wenn man Gnade verdienen müsste. Ja? Denn Gnade heißt Unverdientes. Und das heißt, diese Hoffnung, die wir haben, oder diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, es liegt nicht an uns oder an unser Tun. Gelobt sei Gott, Petrus schreibt, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Barmherzig zu sein heißt mitfühlend sein oder Verständnis haben für die Nöte von anderen. Und das beschreibt Gott ziemlich gut. Ja? Er kennt unsere Nöte und dann macht er was. In Epheser 2 gibt es eine wunderschöne Stelle, wo Paulus beschreibt, wie wir sind ohne Jesus, ohne Christus. Ja? Und er beschreibt uns als tot in unserer Sünde. Wir haben gelebt nach dem Lauf dieser Welt. Wir sind Kinder des Zorns, steht sogar drin. Und dann in Vers 4, eine wunderschöne 2 Worte. Gott aber. Und wenn Gott nicht eingreifen würde, ja, dann würden wir wie 1., 2. und 3. Vers bleiben, tot, aufgrund unserer Sünde, gelebt nach dem Lauf, Kinder des Zorns, das ist, was wir erwarten würden. Aber diese 2 wunderschöne Worte, Gott aber, und dann geht es weiter, der reich ist am Erbarmen, hat uns seine großen lieben Willen, auch uns, die wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Ohne ihn werden wir immer noch tot. Und Gott sei Dank, Gott ist barmherzig. Er kennt unsere Not und er macht was. Beziehungsweise er hat was gemacht. Er hat Jesus geschickt. Und wir sehen Gottes Barmherzigkeit am Kreuz. Ein Zeichen seiner unverdienten Liebe, als Jesus für uns starb. Denn er hat gesehen, hey, vor der Erschaffung der Welt, ihr könnt euch selber nicht retten. Und deswegen brauchen wir Gottes Barmherzigkeit. Weil ohne den würden wir weiterhin in unserer Sünde. Ohne ihn wären wir hoffnungslos. Und im Hinblick dann auf die Hoffnung, müssen wir also nicht etwas in uns selbst schaffen. Wie gesagt, Petrus beginnt nicht, hey, findet Hoffnung. Das ist nicht sein erster Satz. Oder sein erster Satz ist, streng dich an und sei Menschen der Hoffnung. Nein, er sagt, ihr habt bereits Hoffnung, weil Gott durch Christus äußerst barmherzig gewesen ist. Ich habe 4 Kinder und im November 2020 ist unser 4. Kind Jack geboren. Und er ist auf die Welt gekommen. Und im Gegensatz zu seinen 2 größeren Brüdern, die beide mit blonden Haaren und blauen Augen geboren sind, Jack hat ganz dunkel Augen, ganz dunkel Haare. Und Lauren und ich waren ein bisschen überrascht, ja, weil die anderen zwei Kinder sahen sehr anders aus, als sie rausgekommen sind. Ja. Aber Lauren und ich, meine Frau und ich, wurden nie vor der Wahl gestellt, welche Augenfarbe oder welche Haarfarbe unsere Kinder haben sollen. Ja. Es gibt kein Formular, wo man das auschecken kann und, oh ja, das wäre süß und so weiter. Nee, wir wissen alle, es ist eine genetische Code, der bei der Empfängnis entschieden wird und sich bei der Geburt offenbart wird. Und in eine ähnliche Weise ist das, wie Petrus unsere Hoffnung schreibt oder beschreibt. Sie ist etwas, in dem wir hineingeboren sind. Ich glaube, ich habe noch mal hier. Oh nee. Nochmal Hoffnung, wenn wir den Vers lesen, ja, wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Das heißt, Hoffnung ist eine aktuelle Realität, wenn du Jesus kennst. Es gibt Hoffnung für jeden, wenn sie Jesus kennen. Und Römer 15 schreibt Paulus, beschreibt Paulus mit dem Satz Gott, dass Gott der Gott der Hoffnung ist. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und bei der Wiedergeburt kommt er durch seinen Geist in uns. Und jetzt haben wir der Gott der Hoffnung in uns. Und deswegen gibt es Hoffnung. Deswegen sind wir wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Es geht eigentlich automatisch. Zweitens, wenn die Grundlage unserer Hoffnung die Barmherzigkeit Gottes ist, dann die Gewissheit. Ja, aber wie wissen wir, dass wir wirklich Hoffnung haben? Schreibt Petrus hier, die Gewissheit ist, dass Jesus auferstanden ist. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Die Hoffnung ist gewiss, weil Jesus auferstanden ist. Petrus schreibt in 1. Korinther 15, ein Vers, den wir oft am Ostersonntag lesen und darüber nachdenken. Denn Paulus sagt, es hängt alles um die Auferstehung. Denn ohne die Auferstehung ist unser Glaube vergeblich, sind wir auch tot in unserer Sünde. Und nach dem, was Petrus hier schreibt, könnte man hinzufügen, ohne die Auferstehung gibt es auch keine Hoffnung. Und wie Paulus auch in diesem Kapitel schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann werden wir auch nicht auferstehen und wir sind die elendesten von allen Menschen. In andere Worte, hoffnungslos. Aber Gott sei Dank, Jesus ist barmherzig und Jesus auferstanden. Und deswegen haben wir zuversichtliches Grund, Hoffnung zu haben. Wie Nerd am Anfang gesagt hat, ich glaube, man musste in diesem Raum keine erklären, dass die letzten Jahre, die letzten Zeiten immer wieder, wie Nerd gesagt hat, dunkel, vielleicht sogar dunkler geworden sind. Bestimmt alle die Aussage gehört seit die letzten 5 Jahre, hoffnungslose Zeiten, ja. Ah, es ist hoffnungslose Zeit, ja. Corona vor 5 Jahren, jetzt fast genau, was ist heute? 16., gell? Ja, ich glaube, am 13. mussten wir die Bibelschule nach Hause schicken, vor 5 Jahren. Corona hat gefühlt alles hoffnungslos gemacht, ja. Politische Unruhe seitdem im Land und auch im Ausland brachte Hoffnungslosigkeit in unsere Gesellschaft. Mehr Leute sind, wie ich das beobachten kann, auf die Straße gegangen die letzten 5 Jahre, weil die hoffnungslos einfach zunehmend ist. Die Kriege und Konflikte, die nie zu Ende scheinen, sehen ziemlich hoffnungslos aus. Ich persönlich, ich lese keine Nachrichten oder Zeitungen mehr. Mit 4 Kindern, ich habe genug Leute, die mich anlügen zu Hause. Und die 3 bis 4 Schlagzeilen, die ich dann mitkriege in die Woche oder so, ist es genug, um meinen Tag zu verderben, ja. Oh, hoffnungslos, ja. Und Hoffnungslosigkeit, wie ich hier geschrieben habe, ist zunehmend überall, aber vielleicht die Hoffnungslosigkeit, die so viele Menschen erleben, ist nur eine Offenbarung oder ein Zeichen, wo sie nach ihrer Hoffnung suchen. In unserer heutigen Sprache hoffen, wir hoffen auf vieles, ja, auch auf Englisch, das ist ein ziemlich schwaches Wort. Wir hoffen auf gutes Wetter, wir hoffen, dass unsere Lieblingsmannschaft gewinnt, wir hoffen, dass die Regierungen endlich gute Entscheidungen treffen oder wir hoffen, dass jenes oder ähnlich vorbei ist oder was auch immer. Und trotzdem sind so viele hoffnungslos. Das heißt, es liegt definitiv nicht am Mangel an Hoffnungen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Jeder hofft täglich über irgendwas und trotzdem ist jeder hoffnungslos. Warum? Weil die Hoffnungslosigkeit zeigt, in was oder in wem wir unsere Hoffnung suchen. Und wie gesagt, wir können Hoffnung im Wetter haben, aber die Hoffnung ist dann genauso zeitlich wie das Wetter. Ja, es ändert sich heute, vor 2 Wochen am Bodensee scheint die Sonne, alle waren in kurzer Hose, die Amis und so weiter, das war herrlich. Und 3 Tage später wieder den große Jacke rausbringen und so weiter. Ja? Es ist zeitlich. In Sportverein, ja super, nach 90 Minuten haben wir gewonnen, aber dann was kommt beim nächsten Wochenende, was auch immer. All das sind zeitlich begrenzte Dinge. Und diese hoffnungslose Zeiten sind wortwörtlich hoffnungslos, wenn wir die in die Zeiten stecken oder finden, suchen. In das zeitlich. Und deswegen die Hoffnungslosigkeit, die so viele Menschen gerade erleben, offenbart, wo sie nach ihrer Hoffnung suchen, aber auch umgekehrt. Die Hoffnung, die wir haben, weil Gott äußerst barmherzig gewesen ist, weil Jesus auferstanden ist. Es soll auch offenbaren, wo wir unsere Hoffnung nicht nur gesucht haben, sondern auch gefunden haben. Hey, wir haben Hoffnung. Warum? Warum habt ihr Hoffnung? Ja, weil wir wissen, dass Gott barmherzig gewesen mit uns ist. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Und unsere Hoffnung ist nicht nur ein Wunsch oder ein Wollen, sondern ist eigentlich eine Ausrichtung des Willens und der Gedanken auf die Verheißungen und den Charakter Gottes. Gott ist barmherzig und das ändert sich nicht, wenn der Wetter schlecht wird. Ja? Er bleibt barmherzig. Jesus ist auferstanden. Das ist Tatsache, obwohl ich das heute sehen kann oder nicht. Es ist Tatsache, er lebt. Und das macht Petrus in diese ganze Kapitel, wenn wir weiterlesen, er beschreibt, dass das vergänglich oder das zeitlich mit etwas, das ewig kommt und ewig bleiben wird. Wir sind wiedergeboren nicht nur zu einer lebendigen Hoffnung, sondern zu einem unverwänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe. Und was ist diese Erbe? Er schreibt hier, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ja, ein endgültiges Heil, eine Errettung bei Gott. Und das ist unsere Hoffnung. Und deswegen die zweite Sache, die ich sagen würde für heute, ist, Hoffnung ist auch eine ewige Perspektive. Es ist eine Perspektivesache. Schaue ich nur auf das zeitlich oder habe ich eine ewige Perspektive? Und wenn wir weiterlesen, in Vers 6 und 7, genau das macht Petrus hier. Er vergleicht den Unterschied zwischen mancherlei Anfechtungen, die wir für eine kurze Zeit erleiden müssen, mit etwas viel Besseres. Und was wird viel besser sein als die mancherlei Anfechtungen, die wir jetzt erleiden müssen? Die Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge, denn wir erfahren werden bei der Offenbarung Jesu Christi. Spricht, wenn Jesus zurückkommt. In 1. Petrusbrief, Petrus schreibt Menschen, die durch Verfolgung gegangen sind, durch Leiden gegangen sind, die diese Anfechtungen wirklich wahrgenommen haben, das war sehr präsent in ihr Leben. Und wenn man durch Verfolgungen geht oder einfach in generell schwierige Zeiten, es verengt manchmal unsere Perspektive. In 2023 hatte ich eine Knie-OP und ich musste 6 Wochen an Krücken rumlaufen. Ein paar Monate vorher habe ich mit ein paar Bibelschülern Fußball gespielt. Meine Schwiegermutter hat gesagt, ja, über 40 soll man nicht mehr mit 18-Jährigen spielen. Aber Und ich habe mein Kreuzband gerissen und dann bräuchte ich dann 5 Monate später, glaube ich, ein OP. Und nach dem OP und auch nach der Verletzung war es ein bisschen ein Kampf, über etwas anders zu denken. Ja? Wenn man da liegt mit Eis und man muss den Kindern fragen, ob sie, keine Ahnung, den Buch erreichen können, weil es so zu weit weg ist und so weiter, dann ist das Einzige, was durch den Kopf geht, oh, mein armes Knie und so weiter. Ja? Weil es verengt unsere Perspektive, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Aber diese Hoffnung in Jesus, es erweitert unsere Perspektive. Nicht nur rückblickend uns daran zu erinnern, dass wir auserwählt sind, dass wir gerettet sind wegen Gottes Barmherzigkeit, aber auch, dass wir eine Hoffnung haben, weil Jesus zurückkommen wird. Und ein paar Verse später, in Vers 13, schreibt Petrus, darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von Lenden umgürten. Ja? Das war, damals haben sie längere Gewänder getragen und um ein bisschen Bewegungsfreiheit zu haben, sei es im Kampf oder Sport oder was auch immer, haben Männer ihre längeren Gewänder mit einem Gürtel hochgebunden und erst dann waren sie bereit. Und Petrus schreibt hier, hey, er fordert uns aus, geistlich bereit zu sein, denn es gibt einen Kampf um unsere Gedanken. Und dieser Kampf kennt keine Pause. Ja, nichts zu tun ist immer irgendwas zu tun, ja, weil die Gedanken gehen weiter. Und die entscheidende Frage hier ist, von wem werden wir geformt und geprägt? Auf was hören wir? Und ist das die Wahrheit? Vielleicht hilfreich ist eine Frage, ein Zitat von Martin Lloyd-Jones, der ein Buch geschrieben, Geistliche Krisen und Depressionen. Und er fragt diese Frage, ist dir bewusst, dass der größte Teil deines Kummers im Leben darauf zurückzuführen ist, dass du dir selbst zuhörst, anstatt mit dir zu reden? Er fragt diese Frage, höre ich mir selbst zu oder predige ich mir selbst an? Und er benutzt das Beispiel, die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir am Morgen aufwachen. Und ich kenne das. Ja? Man wacht auf, bevor man sogar aus dem Bett kommt, schaltet das Gehirn an, ja? Und fängt dann zu stressen über all das, was gestern nicht gemacht wurde. Gemacht ist, ja, oder den Stress, den wir hatten gestern, all das, was heute gemacht werden muss und die Probleme von gestern und die Sache für morgen und so weiter und all das, sobald mein Gehirn schaltet, manchmal Stress, Sorgen, Ängste, alles kommt, ja. C.S. Lewis, der Autor, der sagt, es ist fast, also wilde Tiere unter dein Bett warten, bis du aufwächst und dann die springen auf dich, ja. Und es ist wirklich so, ja, vielleicht kennt ihr das, vielleicht bin ich nicht allein. Und was passiert in dem Moment? Dein Ich spricht mit dir. Ja? Und man muss in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Wie Jones fragt hier, höre ich einfach auf alles, was mein Ich sagt? Und wenn ich das tue, dann werde ich konsumiert mit dem Ganzen und mein Tag, Frühstückstisch, ja, mit der Familie, das ist auch verdorben, alles ist hoffnungslos, weil Stress, Sorgen, Angst, alles überwältigt mich. Aber es gibt auch etwas anderes, das ich machen kann. Ich kann mir auch selber anpredigen. Nein, Andy, das muss nicht dein Tag bestimmen. Was ist eigentlich die größere Realität? Was ist die größere Wahrheit, Andy? Gott regiert. Psst. Jesus sagt, hey, psst, ich lebe noch. Ja? Ich bin nicht gestresst. Du bist geliebt. Ich bin dein Hirte. Jesus hat den Tag schon in seiner Hand, der geht mit dir. Er ist mehr als bereit und fähig, das zu geben, was du brauchst heute. Heutzutage ist mein persönliches Gebet, wenn ich mein Gehirn anschalte und diese Welle von Ängste und Sorgen kommen, Ich zitiere einfach einen kleinen Vers, den wahrscheinlich jeder kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich muss mir selber das anpredigen. Und das ändert nicht nur den starken Tag, den Frühstückstisch mit der Familie, sondern macht einen auch entscheidenden Unterschied darin, wohin wir am Ende unsere Hoffnung setzen werden. Siehst du, Petrus schreibt hier, yes, ihr habt Hoffnung, aber ihr habt auch die Möglichkeit immer noch, eure Hoffnung in zeitliche Sache zu setzen. Und deswegen setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Auf Deutsch hoffen, wie gesagt, ist ein ziemlich schwaches Wort. Ja? In Duden, wenn man das aufschlägt, zuversichtlich erwarten, wünschen oder damit rechnen, dass etwas eintreten oder der Wirklichkeit entsprechen wird. Ja, vielleicht klingt schon gut, zuversichtlich warten, ja, aber eigentlich wünschen und damit rechnen ist ziemlich subjektiv, denn das, was wir erwarten, ist auf unser Wunsch basiert. Ja, und ganz ehrlich, unsere Wünsche ändern sich ständig. Ja, wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich nicht viel, worauf sich unsere Hoffnung gründet. Das biblische Wort aber ist viel, viel stärker. Es ist eine Erwartung dessen, was sicher ist oder sogar eine tiefe Gewissheit. Und es ist interessant, dieses Wort, den Wortstamm, von dem griechischen Wort, der Petrus hier benutzt oder der Bibel immer wieder benutzt. Es heißt vorhersehen oder sogar, und ich mag das, willkommen heißen. Also eigentlich alles, was wir tun, wenn wir hoffen, ist das zu begrüßen. Ja, mit tiefer Gewissheit dessen, was sicher passieren wird. Als ich jünger war, kam ein Film raus mit Michael J. Fox. Ja, kennt jemand Zurück in die Zukunft? Ja? Ja? Oder Back to the Future Nummer 2? Teil 2, meine persönliche Meinung, war der beste von den drei. Und es ging um Zeitreisen. Ja? Und Marty McFly und Doc Brown fliegen mit diesen DeLorean, mit den Flügeltüren in die Zukunft. Und Marty, wenn ihr euch daran erinnert, wer den Film kennt, kauft einen Sportalmanach. Und es ist ein kleines Buch, der mehr oder weniger die Geschichte von Sport von den letzten 50 Jahren, alle Ergebnisse. Und er denkt, oh, ich könnte das zurück in dem Gegenwart nehmen. Ja, und ich könnte vielleicht ein bisschen so mein Spargeld, ein bisschen irgendwas auf dem setzen und ich könnte vielleicht ein bisschen Geld gewinnen. Ja? Doc Brown findet es und sagt, nee, so haben wir den DeLorean nicht gemacht. Schmeißt es in den Mülleimer, aber Biff Tannen, ja, der Böse, der nimmt es, und jetzt wird der Film ein bisschen crazy, weil er nimmt es zurück zu sich selbst, ja, in der Gegenwart, ja, oder eine jüngere Version von ihm und sagt, hey, du wirst es einmal gebrauchen können. Und der setzt all sein Geld, wird steinreich und verändert die ganze Welt, wird böse und so weiter, ja. Jetzt stell dir das mal vor. Du hättest ein Sportalmanach mit dem Ergebnisse aller wichtigen Sportereignisse, ja. Bundesliga, Champions League, Olympics, Olympische Spiele, Weltmeister, Fußball, für die nächsten 50 Jahre. Und alles, was du zu tun hättest, wäre mit tiefer Gewissheit und deinem Sparschwein zu begrüßen, was mit absoluter Gewissheit passieren würde. Und das ist in einer bisschen komischen Steven Spielberg Art und Weise biblische Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Und auf was sollen wir unsere Hoffnung setzen? Auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. In anderen Worten, wenn Jesus zurückkommt. Setzt eure Hoffnung an dem Tag. Weil er zurückkommen wird. Und er wird alles neu machen. All Leid, Verfolgung, diese unangenehme, manchmal Fremdlingsstatus. Das wird nicht das letzte Wort. Jesus Christus wird das letzte Wort haben. Und das ist der Grund, warum wir inmitten des Leidens oder sogenannte hoffnungslose Zeiten immer noch Hoffnung haben, weil unsere Hoffnung nicht auf die Zeiten basiert sind, sondern etwas, das wir eines Tages sehen werden und eines Tages erleben werden. Drittens, und auch letzten Punkt, ist diese Hoffnung nicht jetzt, okay, Jesus kommt irgendwann zurück, jetzt lege ich mich einfach zurück und ich warte, bis Jesus kommt. Nein, nein, es ist eine lebendige Hoffnung, eine aktive Hoffnung, dass wir in die Zukunft setzen, aber was mit der Gegenwart zu tun haben. Es ändert, wie wir sind. In anderen Worten, es wird gesehen. Und ich könnte, oder man könnte sogar sagen, weil wir ewige Hoffnung haben, sind wir für die scheinende, hoffnungslose Zeiten wie 2025 geschaffen. Weil Christen innen wohnen mit dem Geist Gottes, mit dem auferstandenen Leben Christi. Wir sind für diesen Zeiten, egal wie verrückt sie sein sollen, gemacht. Wir sind für chaotische Zeiten geschaffen, in denen politische Unruhe unherrscht, eigensüchtige, egoistische Regierungen herrschen. Denn eines ist sicher, Jesus regiert und er lebt. Wir sind für hoffnungslose Zeiten gemacht, in denen unsere Finanzen nicht sicher sind. Denn wir wissen, unser Erbe ist bei Gott. Unvergänglich, unverweltlich. Wir sind für beängstigende Zeiten geschaffen, wo Furcht und Sorgen überall wachsen. Denn Gott hat uns einen Geist der Kraft, Liebe und Zucht gegeben. Wir sind für hasserfüllte Zeiten geschaffen, in denen jeder irgendwie zurzeit jeden auf jeden wütend ist und die Spaltungen immer größer werden in die Gesellschaft. Denn wenn wir sind durch das kostbare Blut Jesu erkauft und vereint, dass wir nicht nur einander lieben können, sondern Jesus sagt sogar, unsere Feinde lieben können. Wir werden für ungewisse Zeiten geschaffen, in denen man gar nicht wirklich weiß, was als nächstes in den Schlagzeilen kommen wird. Wo wird der nächste Krieg ausbrechen? Wo wird die nächste politische Unruhe herrschen? Denn eins ist sicher, Jesus kommt wieder und unsere Zukunft ist mit ihm bis in die Ewigkeit sicher. Und deswegen sind wir, obwohl es manchmal unbequem ist und manchmal auch beängstigend ist, wir sind für Zeiten wie 2025 geschaffen. Und Petrus in den letzten Vers, die wir anschauen, Petrus sagt es in Kapitel 3, in Vers 15, es gibt eigentlich eine berühmte Verse, ich habe das oft das mal gehört, gleich in der Mitte hier, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ich habe immer diesen Vers gehört im Zusammenhang mit Apologetik. Ja? Zu wissen, was man glaubt, denn man weiß nie, wenn jemand kommt und sagt, hey, warum glaubst du das? Und dann hast du, keine Ahnung, Josh McDowell in einer Hand und der Bibel in der anderen Hand und du bist bereit für jede Antwort. Ja? Und ich habe nichts gegen, das ist etwas eigentlich sehr nötig, aber wenn man den Vers in Kontext liest, Petrus schreibt eigentlich über Leiden. Den ersten Vers, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Und mittendrin dann sagt er zu diesen Fremdlingen, sie sollen bereit sein, die Hoffnung, die sie haben, in diesem Leiden zu erklären. Und das offensichtlich andeutet zwei Dinge. Erstens, dass sie überhaupt Hoffnung haben. Und zweitens, dass diese Hoffnung gesehen wird. Wenn wir durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen, sogar manche Dinge, die wir erleiden, weil wir das Richtige tun. Und das ist einfacher zu sagen hier in Stuttgart, als in Nordkorea zum Beispiel zu sagen, dann sollen wir anders aussehen als die Menschen um uns herum. In andere Worte, er sagt, hey, leidet anders. Wir sollen uns fast fühlen wie Ausländer. Ja, in eine fremde Kultur, die irgendwie anders sind. Hey, warum spricht ihr so? Hey, warum redet ihr anders? Warum habt ihr eine Hoffnung und eine Freude? Könnt ihr nicht sehen, dass alles hoffnungslos ist um euch herum? Und das heißt nicht immer so mit Lächeln und ja, es ist so schön, praise Jesus. Nee, schon Leiden ist da drin. Aber dann die Art und Weise, wie wir leiden, soll die Hoffnung offenbaren, die wir haben. Und wenn sie es sehen, Ich glaube 100%, sie werden auch von ihm angezogen werden. An unsere Türen kommen und sagen, hey, warum seid ihr anders? Warum seid ihr so gespannt? Seht ihr nicht die politische Lage? Ja, weil ich weiß, Jesus regiert. Und er kommt eines Tages. Der berühmte russische Schriftsteller Dostojewski hat in Schuld und Sünde, und ich glaube, er hat nicht über die Gemeinde gesprochen, aber er hat geschrieben, je dunkler die Nacht, desto heller sind die Sterne. Und ich glaube, die Gemeinde Gottes jetzt in 2025 hat eine super Möglichkeit, weil je mehr die Hoffnungslosigkeit um uns herum zunimmt, desto mehr sollen wir als Menschen der Hoffnung auffallen. Wenn eines unserer Kinder mitten in der Nacht wegen eines so schlechten Traums oder so beängstigt sind, wir haben angefangen für einige Jahre ein paar Fragen zu stellen, ja, und jetzt wissen sie langsam alle auswendig. Wir fragen sie, wir beten für sie und dann wir bringen sie wieder ins Bett. Und die erste Frage ist, hey, Charlotte, wenn Gott dich festhält, wer kann dich kriegen? Und dann das Kind antwortet, nobody, ja, niemand. Und dann die zweite Frage, Keegan, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Nobody, niemand. Wer kann dich von der Liebe Gottes trennen, Jack? Und weil Jack früher, der Kleinste, er hat immer nobody gesagt, ja. Nobody, ja. Nobody. Und das ist Hoffnung, gell? Und ich denke, Petrus würde vielleicht eine vierte Frage stellen. Wenn das alles wahr ist, wem sollen wir es dann erzählen? Everybody. Ja. Denn Hoffnung ist eine Tatsache. Hoffnung erweitert unsere Perspektive und Hoffnung wird gesehen. Wie gesagt, ich bin jetzt 21 Jahre in Deutschland und ich mag neue Kulturen immer noch zu entdecken. Ich mag es zu reisen, das Unbekannte, ein bisschen Abenteuer, neue Kultur, neue Personen, neues Essen, mehr oder weniger als Ausländer unterwegs zu sein. Aber es gibt etwas, das ich sogar besser finde. Nach einem langen Reise wieder nach Hause zu kommen. Ja, und meine Frau, meine Kinder umarmen und in Christus, wie Petrus uns sagt, wir sind alle unterwegs mit Jesus. Und wir sind wie Pilger auf einer Reise, Fremdlinge oder Ausländer. Und manchmal ist es spannend, manchmal ist es beängstigend, manchmal ist es unbequem, manchmal bemerken wir ziemlich stark, wir passen nicht rein. Aber es gibt Hoffnung. Weil eines Tages kommt Jesus wieder und wir werden endlich bei unserem Vater sein, zu Hause, für immer. Und das ist unsere Hoffnung. Und das braucht diese Welt zurzeit. Das braucht vielleicht sogar viele von uns heute Morgen. Und wie Martin Lloyd-Jones sagen würde, ich muss mir das selber anpredigen heute Morgen. Und deswegen, es war mir ein Vorrecht, das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Denn ich brauche genau diese Erinnerung heute Morgen. Und deswegen kommen wir immer wieder zurück und feiern, dass Jesus lebt und dass er wiederkommt. Und das gibt uns Hoffnung, die wir so nötig haben. Ich würde gerne ein Gebet sprechen und dann singen wir miteinander ein letztes Lied. You guys can come on up as I pray. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du in Erbarmen, in deine große Erbarmen zu uns gekommen bist. Und du weißt, wie es heißt, Ausländer zu sein, nicht reinzupassen. Denn du, Jesus, hast deinen Vater verlassen. Du warst hier auf Erde, du wurdest gehasst, du wurdest missverstanden von vielen Leuten um dich herum. Und deswegen sind wir nicht allein. Wir sind aber auch nicht allein, weil wir haben Brüder und Schwestern, die hier drin heute Morgen das kennen, dass es nicht immer schön, nicht immer einfach, nicht immer leicht ist, unterwegs mit dir zu sein, in die Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein. Und deswegen, ich danke dir, Herr, für dein Erbarmen, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir, dass du lebst, dass du regierst. Ich danke dir für die Erinnerung heute Morgen, dass du auch wieder kommen wirst, Herr Jesus. Und wir brauchen täglich, wochenlich, monatlich, wir brauchen diese Erinnerung. Und so, wir danken dir. Ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben, miteinander in Austausch zu gehen und zu hören, wie es uns geht. Herr, lass es eine ermutigende Zeit, mit deinen Kindern zu sein heute Morgen. Und lass uns gegenseitig anspornen, in die neue Woche zu gehen. Nicht, weil wir es drauf haben, nicht, weil wir irgendwas Gutes geleistet haben, sondern weil wir immer noch abhängig von diesem Erbarmen sind. Und weil wir wissen, es gibt einen Gott, der äußerst barmherzig gewesen ist. Ein Gott, der lebt. Und ein Gott, der zurückkommt, Herr Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.